Herzlich willkommen beim Viertelpause-Interview mit Tim Schäflein. Produced by Upchoice. Herzlich willkommen zurück beim Viertelpause-Interview-Format hier am Freitag. Es liegt eine ganz schön turbulente Woche hinter uns, podcast-technisch. Ihr habt die Folge vom Dienstag ja sicher alle schon gehört. Da ging es vor allem um die Deutsche Meisterschaft der Jugend und da haben wir natürlich super viel Feedback von euch erhalten. Ein anderes Thema dieser Folge, was natürlich auch Wellen geschlagen hat, sind Danas und Honamas, die in Argentinien bei der Pro League waren. Und da haben wir uns natürlich gedacht, da müssten wir uns natürlich auch mal wieder eine Spielerin der Danas einladen, gerade weil auch die Danas-Doku natürlich am Wochenende erschienen ist. Und wir haben eine rausgesucht, die hat gerade ein Jubiläum gefeiert, nämlich 100 Länderspiele. Das ist Lena Michel. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ein ganz schön wilder Trip liegt ja hinter euch. Ich habe gesehen, ihr habt teilweise über 30 Stunden zurückgebraucht aus Argentinien. Ist das richtig?
Ja. Also ganz, ganz wild. Wir sind auch alle vereinzelt zurückgereist, also mit verschiedenen Routen. Durch den Lufthansa-Streik war das eine organisatorische Meisterplanung, die da in Last Minute noch hingelegt wurde. Also geht reibungsloser, würde ich sagen, aber hat alles geklappt. Und mit dem letzten Sieg im Gepäck gegen Argentinien ließ sich das auch verkraften mental. Aber ansonsten hat es uns viel abverlangt.
Macht's denn überhaupt Spaß, so ohne großes Turnier um die halbe Welt zu fliegen, wo die Punkte am Ende ja eh nicht wirklich interessieren? Sind wir mal ehrlich, Pro League, Testspiele vor Olympia hätte man ja auch in Europa machen können.
Ja, ist natürlich ein super schwieriges Thema. Zum einen sind so Reisen ganz cool. Also man freut sich ja, vor argentinischem Publikum zu spielen, weil man in der Regel ja sehr viele Zuschauer trifft. Deswegen sind das schon Highlights. Andererseits probieren wir ja uns auch gerade dafür einzusetzen, unseren CO2-Fußabdruck so klein wie möglich zu halten und da zumindest einen Ausgleich zu schaffen. Deswegen sehen wir das natürlich auch so, ja, mit einem sehr kritischen Auge, diese Reisen. Und gerade die letzten Turniere oder Spiele, die wir hier in Deutschland machen durften. Auch vor der EM haben wir uns sehr viel hier vorbereitet. Die zeigen einem irgendwie auch, wie cool es ist, nahe dem heimischen Publikum irgendwie zu trainieren und zu spielen, weil man merkt, dass da die Begeisterung genauso groß sein kann. Ja, deswegen sind es so zwei, ist man hin und her gerissen, kann ich nicht so richtig sagen. Es wäre schon cool, in Zukunft weiterhin irgendwie was zu Hause zu veranstalten, um sich vorzubereiten, auf jeden Fall.
Es steht ja zumindest eine Großveranstaltung fast zu Hause an, im Nachbarland in Frankreich. Bei euch, Danas, hast du gerade ja schon gesagt, ist es immer so ein Thema, Hockeywald, Fußabdruck und Co. Ihr beschäftigt euch sehr viel mit diesen Dingen. Stehen da Richtung Paris auch wieder noch Aktionen an oder freut ihr euch einfach, dass ihr mit dem Zug anreisen könnt und nicht fliegen müsst?
Wir freuen uns sehr auf die Anreise mit dem Zug, das stimmt. Ja, wir werden uns mit Sicherheit noch was überlegen. Also Stand jetzt kann ich noch nichts zu konkreten Aktionen sagen. Wir sind eher noch dabei, unsere Hockeywald-Aktion, die bei der EM lief, zu Ende abzuwickeln. Da stehen noch ein paar Prämien aus. Das ein oder andere Hockeytraining, was ersteigert wurde, wird noch stattfinden jetzt. Aber natürlich bietet sich das an und wurde ja auch von uns in der letzten Zeit so genutzt, dass wir zu den Großveranstaltungen nochmal darauf aufmerksam machen werden. Deswegen, ja, darf man da auf jeden Fall drauf warten und das Projekt läuft weiterhin. Deswegen wird da noch was kommen. Stand jetzt allerdings noch nichts Spruchreifes.
Wie war denn euer Fazit innerhalb der Mannschaft nochmal rückblickend auf das Pro League Turnier in Argentinien? Unabhängig von den Ergebnissen, mal rein spielerisch, wie seid ihr in Form und wie zufrieden seid ihr mit eurem Auftreten in diesen Spielen?
Erstmal muss man ja, glaube ich, auch so ein bisschen den Zeitpunkt einordnen. Wir kommen ja also nach einem Qualifikationsturnier in Indien, was so das Highlight zunächst mal war, jetzt wieder in die Pro-League-Saison. Und das ist ja auch keine leichte Aufgabe in dem Sinne, dass man sich erstmal wieder neue Ziele stecken muss und neu ausrichten muss, auch wieder in neuen Konstellationen zusammenspielt. Und vor dem Hintergrund war uns das schon bewusst, wie herausfordernd das jetzt sein kann und dass das auch erstmal Zeit braucht und man nicht einfach daran anschließt, was man zuletzt für eine Form und Leistung in Indien hatte und es nur noch bergauf geht, sondern dass man auch erstmal wieder neue Spielerinnen, die zurück ins Team kommen, abholt. Und deswegen war das, glaube ich, ein recht holpriger Start in Argentinien in unser Turnier. Mit den ersten beiden Spielen waren wir gar nicht so zufrieden. Im dritten Spiel gegen Belgien war es auch noch sehr, war die Begeisterung auch noch nicht so da. Und im letzten Spiel gegen Argentinien haben wir es aber, glaube ich, ganz gut geschafft abzulegen. Also nicht nur, weil es dann auch ergebnistechnisch gestimmt hat, sondern weil das auch sich endlich wieder so danach angefühlt hat. Und deswegen sind wir da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg und haben die Spieler auf jeden Fall auch gebraucht dafür. Aber ja, deswegen vor dem Hintergrund, dass man sich da jetzt auch wieder erstmal neu ausrichten musste, würde ich das als eine erfolgreiche Maßnahme beschreiben. Und dadurch wurde, glaube ich, jetzt so der Weg und die nächsten Schritte geebnet.
Für dich persönlich hat sich's, würde ich sagen, auf jeden Fall gelohnt, denn wir dürfen gratulieren zu 100 Länderspielen im DAB-Trikot. Ich überreiche virtuell mal den Blumenstrauß von Viertelpause sozusagen. Was gibt's von der Mannschaft für so eine Marke? Gibt's überhaupt irgendwas?
Ja, also doch, es gibt immer vor allem sehr, sehr liebe Worte und wir sitzen meist dann nach den Spielen abends noch zusammen und lassen ein bisschen Revue passieren, was so über 100 Spiele passiert ist und das war sehr, sehr rührend, wurde in meinem Falle mit einem Cheesecake, meinem Lieblingskuchen gefeiert und nee, also ganz, ganz lieb wurde ich da geherzt vom Team und war ein sehr schöner Moment, also ich kriege Gänsehaut, wenn ich zurückdenke und kann kaum glauben, dass es schon 100 Spiele her ist, dass ich mein Debüt gegeben habe. Wahnsinn.
Woran denkst du denn als erstes, wenn du zurückdenkst an die Zeit, als du dein Debüt gegeben hast? Ich meine, da hat sich sicher super viel verändert dahingehend.
Ja, vor allem so an meine Entwicklung persönlich, muss ich sagen. Also ich bin zu den Danas gekommen als Nachrückerin damals. Also ich war gar nicht, bin nicht so klassisch zum ersten Jahreslehrgang eingeladen worden, weil man irgendwie mit mir plante, sondern weil jemand ausgefallen ist und habe dann aber in dem Jahr mich scheinbar nicht so schlecht für eine Nachrückerin angestellt und habe dann auch die WM direkt mitgespielt. Also es ging dann eher so, also direkt blitzartig dann voll los, aber ich war halt lange Zeit die Jüngste und Kleinste und deswegen also auch in einer ganz anderen Rolle als jetzt. Und wie das sich so über 100 Spiele entwickelt hat, das finde ich selber echt verblüffend und mit was für einem anderen Gefühl ich jetzt auch in so ein Spiel gehe als damals. So, das sind so die Sachen, die mir dann zuerst kommen.
Wenn man mal einen Blick in die Statistik wirft, dann stehen da jetzt 101 Spiele, eins war noch danach, und 20 Tore ist eine stabile Quote. Du gehörst zu den wichtigen Spielerinnen für die Danas, den etablierten Spielerinnen. Aber der Kader für Paris, der muss ja schon noch ein bisschen ausgedünnt werden. Ist es bei dir eigentlich schon sicher, dass du Olympia im Sommer spielst oder musst du da auch zittern und alles geben?
Ja, schwierige Frage. Das kann man natürlich so nie sagen. Also erstmal kann immer alles passieren, also auch unabhängig von der Nominierung. Ich probiere da immer ja sehr zurückhaltend dran zu gehen, weil man ja auch in der Vergangenheit mitbekommen hat, wie schnell es mit Verletzungen oder irgendwelchen Ausfällen geht. Deswegen finde ich, kann man sich eh nie sicher sein. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass ich jetzt nicht vielleicht nicht mehr ganz so zitter wie bei meinen letzten Spielen. Aber ich würde nicht behaupten, dass man sicher dabei ist. Ich glaube, das würde aber auch von uns kaum jemand behaupten.
Wir wollen dich den Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich auch noch ein bisschen genauer vorstellen. Wir gehen mal einen Schritt in deine Historie. Du kommst ursprünglich aus Berlin, hast bei Z88 angefangen, das Hockeyspielen gelernt, bist dann zu TuS Lichterfelde gewechselt. Bundesliga-Aufstieg hast du dort feiern können, hast dann 2016 den Schritt nach Hamburg gewagt oder gemacht. Warum eigentlich damals Hamburg? In Berlin gibt es ja auch noch Top-Vereine.
Ja, ich hatte für mich schon während des Abis irgendwie festgelegt, dass nach der Schule für mich der Weg auf jeden Fall aus Berlin rausführt. Also gar nicht, weil es irgendwie eine Entscheidung gegen Berlin oder sonstiges war, sondern ich hatte so für mich festgesetzt, dass ich irgendwie groß werden möchte und so dieses Selbstständige in einer anderen Stadt als meiner Heimatstadt erlernen möchte, dass ich dann gesagt habe, okay, der Weg führt irgendwo anders hin und dann ist natürlich da die Hockey-Anbindung für solche Schritte recht gut und die Hockey-Hauptstadt Hamburg, nennt sie sich auch nicht ohne Grund, ist dann natürlich recht attraktiv mit so vielen Bundesliga-Vereinen. Deswegen führte der Weg nach Hamburg auch, weil ich wusste, wenn alle Stricke reißen, dann bin ich sehr schnell wieder im heimischen Wohnzimmer per Bahn. Und also Gründe. Also damals war das so sehr, ich glaube, so eine sehr menschliche Überlegung. Und ja, der Schritt irgendwie, der sich für mich zwar wie eine Herausforderung, aber jetzt nicht so das ganz große Wagnis angefühlt hat. Und deswegen bin ich dann direkt nach dem Abitur nach Hamburg gegangen und habe hier dann sowohl eben Bundesliga-Hockey als auch mein Studium aufnehmen können. Und deswegen war das für mich die perfekte Kombination.
Aus der Hauptstadt in die Hockeyhauptstadt. Wie sieht's denn jetzt beruflich aus? Du hast da schon vorhin vor unserem Gespräch ein bisschen was angedeutet. Jetzt steht Olympia an und dann muss es ja auch irgendwie beruflich weitergehen. Kannst du dir vorstellen, dich wirklich langfristig an Hamburg zu binden?
Ja, da sprichst du was an. Das ist für mich gerade so die Überlegung. Also mir gefällt Hamburg sehr gut und ich lebe hier wirklich gerne. Deswegen bin ich schon geneigt. Allerdings, ja, sind eben jetzt solche Entscheidungen, die bei mir anstehen, auch die, wo man ja nochmal drüber nachdenkt. Deswegen habe ich keine klare Antwort. Ich habe mein erstes Staatsexamen in Jura absolviert. Ja, habe jetzt die berufliche Karriere bis nach Olympia auf Eis gelegt und werde danach mit meinem Referendariat starten. Und wo ich das anmelde, ist noch nicht entschieden. Es gäbe die Möglichkeit, da auch nochmal das Bundesland zu wechseln. Deswegen gehen mir da gerade ganz viele Gedanken durch den Kopf. Ich bin aber nicht abgeneigt, hier zu bleiben. Also mal schauen.
Alle Bundesliga-Scouts aus anderen Bundesländern zücken gerade hastig die Notizblöcke. Jetzt waren wir in der Historie gerade so ein bisschen im Clubhockey hängen geblieben, wollen aber doch nochmal auf Nationalmannschaft zurückgehen. 2018 hast du da dein Debüt gefeiert, hast seitdem Weltmeisterschaften gespielt, hast du gerade schon angesprochen, direkt auch am Anfang der Karriere, Europameisterschaften und auch Olympia in Tokio schon mitgenommen. Es fehlt aber noch ein Titel, ein großer zumindest. Wie sehr brennst du jetzt darauf, im Sommer vielleicht zumindest mal die Medaille zu holen?
Ja, wahnsinnig doll. Also ich kann gar nicht sagen, wie doll die Lust auf Gewinnen irgendwie angewachsen ist, so über die letzten Jahre. Vor allem, wenn man jetzt an sich hinter den Turnieren überall den Haken hat, steht noch aus, tat deswegen auch umso doller weh, jetzt bei der vergangenen Heim-EM im Halbfinale auszuscheiden. So ein Europameisterschaftstitel, der wäre auch über die Jahre und die Europameisterschaften, die man mitnehmen durfte, ganz gut gewesen fürs Hockeyherz. Aber nun gut, sollte noch nicht sein. Und jetzt tun wir gerade alles dafür, dass es für eine Medaille in Paris reicht. Das wäre natürlich der ganz große Traum.
Ist da auch Druck dahinter für dich persönlich? Also vielleicht zum einen von dir selbst, dass man einfach die gewisse persönliche Erwartungshaltung hat, oder aber auch von außen, dass man sagt, man möchte Hockey Deutschland mal wieder eine Medaille liefern, wie das ja auch früher oftmals der Fall war, dass man so eine Erwartungshaltung spürt, weil es letztes Mal in Tokio eben nicht geklappt hat, olympiatechnisch.
Ich glaube, objektiv kann man bestimmt sagen, dass da Druck von außen auch herrscht. Ist mit Sicherheit so, wenn man sich die Historie anguckt, wie du schon sagst. Aber also wir im Team intern schauen da wirklich nur auf uns. Und deswegen muss ich sagen, fühlt es sich für mich auch gar nicht so an. Also zumal ich da jetzt so lange auch mittlerweile so stark involviert bin in diese Teamentwicklung, bin ich einfach, also sehe ich schon, wie die Entwicklung quasi weiterhin bergauf geht. Und dass es dann irgendwann mal in einer Medaille münden sollte, klar, aber irgendwie ist der Druck für mich da nicht da, sondern eher so dieses Vertrauen, dass es sich noch auszahlt und kommt. Also ich bin da eigentlich relativ gelassen. Aber es gibt mit Sicherheit die Stimmen, die sagen, ja, das war schon mal anders im Hockey und es wird jetzt wieder Zeit. Also deswegen glaube ich, kann ich das nicht so abstreiten. Nur spüre ich das nicht so, dass uns das im Team irgendwie was ausmachen würde.
Inwiefern gehst du persönlich denn anders ran an dieses Turnier jetzt? Es ist ja auch einfach den äußeren Umständen entsprechend was ganz anderes. Damals noch Corona-Zeit, schwierige Vorbereitungen, fantechnisch was ganz anderes jetzt in Europa, im Nachbarland, so ein Turnier zu spielen. Wie ist die Vorbereitung von dir persönlich dahingehend?
Die Vorbereitung kann man sowieso, glaube ich, gar nicht vergleichen, weil wir ja also vor Tokio auch noch diese Verlängerung der Vorbereitung um ein Jahr hatten und dann über Corona-Lockdown das Training in Eigenregie. Also das hat uns ja alles abverlangt und war was ganz Besonderes, was ich, glaube ich, so, wenn es jetzt nicht hart auf hart kommt, auch nie wieder erleben muss. Also deswegen ist die Vorbereitung jetzt vergleichsweise entspannt, also Teamtraining machen zu können und mit Freunden zusammen zusammen zu trainieren und sich vorzubereiten, das macht schon was mit der Motivation und lässt die Zeit schneller rumgehen. Deswegen, ja, ist es schon so, dass es einem sehr viel leichter fällt, da jetzt alles für zu tun, muss ich sagen. Und dadurch, dass wir auch den Weg bis zum Sommer immer wieder mit Maßnahmen gespickt haben und hier auch in Hamburg zum Beispiel sehr gut trainieren können mit den Hamburger Nationalspielerinnen, ist das so, dass wir da jetzt unser Training neben dem Bundesliga-Alltag etablieren und das alles so parallel läuft. Und dadurch hat man nicht so das Gefühl, sich alleine vorbereiten zu müssen, wie das so vor Tokio war. Das ist für mich so der größte Unterschied. Und ja, eben auch sich so nochmal doller drauf zu freuen, da es eben nebenan ist und man auch in Aussicht hat, dass da Freunde und Familie hinkommen können. Und da ist nochmal so ein ganz anderer Anreiz, der das sehr erleichtert.
Wie genau wisst ihr denn da jetzt schon als Sportler Bescheid, wie das Ganze dort abläuft? Wisst ihr schon Näheres über Spielstätten vor Ort, Unterbringung im Olympiadorf, weiß ich nicht, neues Nationaltrikot Deutschland, irgendwelche Insights, die der normale Hockeyfan in Deutschland noch nicht hat?
Also ich nicht, vielleicht bin ich auch die Falsche. Ich muss aber auch sagen, dass ich da jetzt auch nicht nachforsche. Es gibt auch bestimmt irgendwelche News, die man im Internet rauskriegen könnte, wenn man wollte. Ich muss sagen, ich probiere das immer alles. Ich probiere mich da nicht so reinzudenken und zu versteifen, sondern das jetzt irgendwie alles Tag für Tag zu nehmen und dann passiert's, wenn es soweit ist. Aber ich weiß nicht, so bin ich aber auch schon immer rangegangen. Das ist jetzt nicht irgendwie so, sich keine falschen Hoffnungen zu machen oder sowas, aber irgendwie probiere ich mich dann noch nicht so mit was zu beschäftigen, was ich jetzt auch irgendwie nicht kontrollieren kann. Deswegen habe ich zumindest keine Insights, sondern lass mich eher überraschen.
Insights haben wir dann doch schon ein paar bekommen, nämlich all die, die die Danas-Doku schon gesehen haben. Könnt ihr mal reinschauen in der ARD-Mediathek, beziehungsweise mittlerweile auch auf YouTube verfügbar. Gib uns doch mal den Rahmen. Seit wann wurdet ihr da begleitet und was nimmt das auch für einen Einfluss aufs Team, wenn man immer eine Kamera dabei hat?
Ich glaube, wir wurden jetzt seit, ja, also auf jeden Fall einem halben Jahr, wenn nicht ein bisschen länger, begleitet. Und es war eine ganz spannende Erfahrung und jetzt auch wirklich toll, das zu sehen, das Endergebnis. Oder es ist ja erst ein Teil davon, aber zu sehen, was so daraus wird, hat auf jeden Fall Gänsehaut ausgelöst. Und wir waren auch irgendwie ganz gerührt, das nochmal so alles Revue passieren zu lassen, so innerhalb des Teams. Es war für uns insgesamt aber ganz angenehm. Also wir durften da recht viel mitsprechen, auch als es darum ging, ob wir das machen wollen. Da wurde sehr offen drüber geredet, was sind quasi so unsere Grenzen, unsere Regeln, wie fühlt sich jeder damit? Deswegen wurde das Projekt auch erst gestartet, als irgendwie sichergestellt war, dass wir das alles mittragen. Und dazu kam, dass es die Schwester von Anne ja macht und produziert und auch diejenige ist, die dann begleitet von ihrem Team, aber da mit den Kameras im Raum ist, vor allem auch in den Situationen, die irgendwie intim sind, also so die Mannschaftsbesprechungen oder emotionale Ansprachen, das ist dann meist sie. Und dadurch, dass sie diesen persönlichen Bezug zu uns hat und wir sie mittlerweile ganz gut kennen, fühlte sich das irgendwie nie, also zu keinem Zeitpunkt wie jemand Fremdes an. Also das hat sie echt gut hinbekommen und diejenigen, die da mit ihr gearbeitet haben, auch sich immer unsichtbar zu machen. Und das war auch tatsächlich unsere Bedingung. Also in dem Augenblick, wo das irgendwie nicht gegeben worden wäre und wir uns hätten verstellen müssen oder so, dann hätten wir es auch nicht gemacht. Und ich hoffe, dass man das auch im Ergebnis so merkt, dass wir da einfach so sind, wie wir sind. Und das finde ich auch irgendwie ganz schön, dass es dann auch so, dass es so ist und man wirklich einen Einblick kriegt. Also keine Sorge, nach Abschalten der Kamera ist nichts anderes gelaufen. Es ist alles genau so, wie es da ist.
Ja, also alle, die das interessiert, wie die Danas sich auf Olympia vorbereiten, schaut da unbedingt mal vorbei. Jetzt wollen wir ganz zum Ende der Folge nochmal kurz zu dir persönlich aufs Hockeytechnische zurückkommen. Wir haben ja schon über deine Tore gesprochen in der Nationalmannschaft. Jetzt warst du zu Beginn der Karriere aber nicht ganz so weit vorne auf dem Platz anzutreffen, wie du es jetzt zumindest positionell spielst. Wie hat sich das entwickelt? Ich meine, so viele Allzweckwaffen und Allrounderinnen gibt es ja nicht, die alle spielen können. Und ist das vielleicht dann auch ein Vorteil für dich, dass wir sagen können, du solltest dabei sein bei Olympia?
Ich glaube, schlecht ist es nicht. Also genau, ich habe jetzt, glaube ich, mittlerweile alles in meiner Vita außer der Torfrau.
Wird das noch?
Ich glaube, Ja, ich glaube, das wird auch nicht mehr kommen, hoffe ich. Aber also ich glaube nicht, dass ich da ein Talent für habe, aber alles andere habe ich jetzt bekleidet und auch zuletzt in Argentinien zumindest 2 Spiele in der Innenverteidigung und 2 im rechten Sturm gemacht. Also es ist auch weiterhin so, dass ich immer mal woanders rumtanze auf dem Platz und macht mir aber auch super viel Spaß, immer eine neue Anforderung irgendwie zu haben an mein Spiel. Und ich glaube schon, dass man das als Stärke bezeichnen kann, nachher auch für ein Team innerhalb eines Turniers zum Beispiel auch auf Gegner zu reagieren und ein Team danach umstellen zu können auf gewissen Positionen, je nachdem, was man da jetzt für Qualitäten braucht, sei es irgendwie, keine Ahnung, Konterstärke oder Kontersicherung und solche Themen. Ja, das ist meine Rolle mittlerweile und heute kann ich auch sagen, dass ich sie sehr mag und angenommen habe und ja, ich denke schon, dass mir das hilft auf dem weiteren Weg.
Aber woran liegt es denn jetzt genau, dass sogar so in so einer kurzen Zeit innerhalb dieses Pro-League-Turniers sich deine Rolle so gravierend ändert von Außenstürmerin zu Innenverteidigerin? Also normalerweise würde man doch davon ausgehen, dass der Bundestrainer da ausgewogen nominiert, dass man genug Verteidigerinnen hat, die das auch können und andersrum natürlich genauso.
Es gibt auch genug, die das können. Ich glaube wirklich, es ist gerade jetzt auch natürlich noch so eine Phase, wo man sich ausprobiert. Das muss man ja auch sagen, dass man Konstellationen ausprobiert, wie was funktioniert. Und trotzdem ist es auch, ja, wie gesagt, schon innerhalb eines Turniers so gewesen, dass man dann auch mit dem bestehenden Kader feststellt, wir spielen das nächste Spiel gegen eine sehr konterstarke Mannschaft und brauchen vielleicht meine Schnelligkeit in der Kontersicherung. Und dann bin ich auf einmal wieder Innenverteidigerin. Oder genauso umgekehrt. Also deswegen glaube ich, ist es schon dieses kurzfristige Reagieren und vor allem jetzt noch Konstellationen ausloten. Muss man schon sagen. Deswegen war das eben auch in Argentinien jetzt Thema.
Ja, ihr und der Bundestrainer werdet sicher am besten wissen, was ihr da macht. Was wir machen, was uns bleibt, ist natürlich Daumen drücken in Richtung Olympia. Das werden wir auf jeden Fall tun. Lena, ganz kurze andere Frage. Folgst du schon Viertelpause auf Instagram?
Ja.
Sehr schön. Es gibt aber noch ganz viele da draußen, die uns offensichtlich hören, aber noch nicht auf Instagram folgen. Deswegen also ab auf Instagram. Lasst uns ein Abo da. Das hilft natürlich auch, ja, uns weiter für euch hier weiter guten Hockey-Content zu produzieren. Lena, ich danke dir für diesen Podcast und freue mich einfach auf ein erfolgreiches Hockeyjahr der Danas.
Dankeschön, ich mich auch.
Wir sind raus aus Berlin. Macht's gut von meiner Seite und ein schönes Wochenende.
Von mir auch. Tschüss.